As you know, it's been reported that right now Crooked Joe's gone to a log cabin to study, prepare. No, he didn't. He's sleeping now. Because they want to get him good and strong. So a little before debate time, he gets a shot in the ass, and that's... They want to strengthen him up.
Martin, was hören wir da?
Ja, Christoph, das ist Trump bei einer Wahlkampfveranstaltung vor ein paar Tagen in Philadelphia, der größten Stadt im umkämpften Swing State Pennsylvania. Und er macht sich da lustig über Biden, der so Trump in einer kleinen Blockhütte sich auf die Debatte vorbereitet. Und damit er auch richtig vorbereitet ist, kriegt er laut Trump, also Biden kriegt laut Trump, eine Spritze in den Hintern.
They want to strengthen him up. I say he'll come out all jacked up, right? All jacked up.
Jedenfalls wird er mit Drogen fit gemacht, der Präsident, um dann seinen Mann zu stehen gegen Trump. Und so geht es eben im Vorfeld dieser ersten und vielleicht vorentscheidenden TV-Debatte zwischen Biden und Trump am Donnerstagabend amerikanischer Zeit bei CNN zu. Die Debatte wird in der Schweiz erst 3 Uhr morgens zu hören sein. Aber wir wissen ja um die Wichtigkeit der Debatte und es ist nur noch eine andere Debatte im Herbst vorgesehen. Also vielleicht können unsere Zuhörer dann tatsächlich in Zürich und anderswo morgen um 3 live dabei sein, wenn dieses Spektakel über die Bühne geht.
Es ist Mittwoch, der 26. Juni. Bis zur US-Präsidentschaftswahl geht es noch 131 Tage. Und das ist «Alles klar, Amerika», der USA-Podcast vom Tagesanzeiger. Es freut mich, den Martin Kilian zu begrüßen, unseren langjährigen USA-Korrespondent. Er ist am Mikrofon in Charlottesville, Virginia. Und mein Name ist Christoph Münger, ich leite das Ressort International vom Tagesanzeiger. Guten Tag, Martin.
Guten Tag, Christoph. Und übrigens Glückwunsch für euer hervorragendes Spiel gegen Deutschland vor ein paar Tagen. Es war also wirklich toll gemacht.
Danke vielmals, Martin. Ja, wir müssen schauen, ob und wie lange das noch weitergeht. Martin. Auch fast ein sportliches Ereignis steht da in den USA. Wir haben es gehört, die erste Fernsehdebatte zwischen dem Joe Biden und dem Donald Trump in der Nacht vom Donnerstag auf den Freitag unserer Zeit. Um was geht es für die zwei Herren?
Tja, eigentlich um fast alles. Also Biden muss beweisen, dass er mental präsent ist, dass er trotz seines Alters da ist. Und Trump hetzt ja bereits seit Monaten, dass der Präsident nicht da sei, dass er Gaga sei, dass er quasi nur mit Drogen und mit viel Schlaf sich über die Runden bringen könnte. Aber seltsamerweise, Christoph, in den letzten Tagen hat Trump die Erwartungen etwas heruntergeschraubt und gesagt, dass Biden ein worthy debater, also ein sehr guter Debattierer sei. Und das scheint eine Ausrede zu sein, falls die Dinge nicht so laufen, wie Trump sich das erhofft. Allerdings muss man dazu sagen, Christoph, dass das natürlich eine alte Taktik ist. Ich kenne keine Debatte seit 1980, in der nicht einer der beiden den anderen hochgejubelt hätte, um dann zu sagen, naja, ich war nicht so toll, aber der andere ist eben unwahrscheinlich irre, wenn es bei Debatten wirklich losgeht. Und das hat Trump nun gemacht, also schon ein Stimmungswechsel. Und man sagt eben jetzt im Lager von Trump, Biden sei sehr gut, man müsse sich für ihn in Acht nehmen und so weiter und so fort. Sehr seltsam, aber auch sehr vertraut.
Am Anfang haben wir den Trump gehört, hat er noch ganz anders geredet. Er hat behauptet, der Biden käme Medikamente über, eine Spritze, damit er überhaupt fit sei für die Debatte. Kann das sein, was er da behauptet?
Nein, das glaube ich nicht. Ich kann mir vorstellen, dass Old Joe vielleicht ein paar Vitamine einwirft, aber sicherlich nicht das, was Trump und seine Leute ihm unterstellen. Interessant in diesem Zusammenhang vor allen Dingen, dass einer der lautesten in dieser Debatte der ehemalige Weiße Hausarzt von Trump ist, Ronny Jackson, also auch ein mager Mann, der jetzt im Kongress sitzt und der seit Monaten sagt, also man würde Biden durch Spritzen fit machen und dann auch gleich Medikament nennen, Provigil, dass man Biden einspritzen werde, damit er wirklich fit sei. Man muss in diesem Zusammenhang sagen, dass Dr. Ronny Jackson als Arzt im Weißen Haus sehr viele Aufputschmittel verteilt hat. Und das ist dann auch rausgekommen. Also der Mann, der also tatsächlich alle möglichen Spritzen und Aufputschtabletten verteilt hat, sagt jetzt, Biden bekomme diese Medikamente, um fit zu sein. Ich finde das irgendwie sehr merkwürdig, aber nicht ganz unerwartet.
Ja, aber die Frage ist doch, glauben die Amerikanerinnen und Amerikaner da, wenn sie das hören?
Naja, wie du weißt, gibt es immer die Gefahr, wenn irgendwas oft wiederholt wird, fangen die Leute mal an, es zu glauben. Ich glaube das nicht, ich halte das für grotesk und absurd. Aber man muss natürlich andererseits sagen, dass Joe Biden tatsächlich vor einem Fitnesstest steht. Wir müssen mal sehen, der letzte Fitnesstest von Biden war die Rede zur Lage der Nation Anfang März. Das hat er bravourös erledigt. Aber eine Debatte ist natürlich schon etwas anderes. Vor allen Dingen bei der Rede zur Lage der Nation hatte Biden einen Teleprompter vor sich. Da konnte er die Rede ablesen und musste also nicht so schlagfertig sein und so reaktionsschnell, wie er jetzt am Donnerstag sein sollte.
Wie bereitet sich denn der Donald Trump und der Joe Biden auf die Debatte vor?
Naja, also aus dem Lager von Trump heißt es, dass seine Wahlkampfveranstaltungen die beste Vorbereitung seien. Diese Veranstaltung in Philadelphia war also eine dieser Vorbereitungen angeblich. Aber man hört auch, dass Trump tatsächlich eingewilligt hat, dass er ein paar Briefings von seinen Beratern kriegt. Das ist ja schon mal ein Fortschritt in den Augen seiner Berater. Wie du dich erinnerst, 2020 vor der ersten Debatte mit Joe Biden hat Chris Christie, der ehemalige republikanische Gouverneur von New Jersey, damals das Debattenteam von Donald Trump geführt. Und er hat Trump mehrmals aufgefordert, sich wirklich vorzubereiten. Und Trump hat dann gesagt, was soll diese Idiotie, ich muss mich nicht vorbereiten. Er hat es abgelehnt, Briefings zu kriegen zur Konsternierung von Chris Christie. Nun scheint er tatsächlich ein bisschen sich vorzubereiten, aber natürlich nicht so wie Joe Biden, der in Camp David, dem präsidialen Sommersitz in den Bergen von Maryland, tatsächlich jeden Tag Briefings kriegt. Da gibt es sogar eine richtige Debattenbühne, die man nachgebaut hat. Und da wird dann auch jemand als Donald Trump erscheinen. Und man probt also tatsächlich im Lager Bidens die Debatte sehr, sehr gewissenhaft, ganz im Gegensatz zu Trump.
Bei so einer Debatte braucht es Spielregeln. Was für Spielregeln haben die beiden Wahlkampfteams miteinander vereinbart?
Das Format ist sehr einfach. Es gibt auf die Fragen der beiden CNN-Moderatoren 2 Minuten für eine Antwort, dann 1 Minute für die Gegenrede und dann darf man nochmal 1 Minute darauf erwidern. Trump hat das Schlusswort, Biden darf dafür auf der rechten Seite aus Zuschauersicht stehen. Das soll in den Augen seiner Leute ein Vorteil sein, mir nicht ganz einleuchtend, aber wer weiß. Und was ganz wichtig ist, wer nicht redet von den beiden, hat kein Mikrofon. Das heißt, dass also nicht wie 2020 Trump seinem Gegenüber, also Joe Biden, dauernd ins Wort fallen kann, dass er ihn dauernd unterbrechen kann. Damals bei der ersten Debatte 2020 hat Trump Joe Biden 170 Mal unterbrochen. Das soll jetzt nicht möglich sein. Und deswegen eben wird das Mikrofon nur für den angeschaltet, der tatsächlich dran ist.
Ja, der Trump hat dort seinerzeit vor 4 Jahren ein bisschen Anstand vermissen zu lassen, du put it mildly. Lassen wir kurz in die Debatte von 2020, wo sich der Trump und der Biden bereits gegenübergestanden sind.
Will you shut up, man? Listen, China ate your lunch, Joe.
You're the worst president America has ever had. Come on. I'm not here to call out his lies. Everybody knows he's a liar.
But you agree.
I just want to make sure.
Joe, you're the liar.
I want to make sure.
You graduated last in your class, not first in your class.
I want to make sure.
Mr. President, can you let him finish, sir?
No, he doesn't know how to do that.
You know what?
Absolutely not true.
You're doing it.
You're going to have.
Not true.
Gentlemen. I hate to raise my voice, but it seems to me, why should I be different than the two of you?
Wir haben es gehört, die beiden sind sich also dauernd ins Wort gefallen, bis dann der Gesprächsleiter zur Ordnung gerufen hat. Aber das ist der eine Eindruck, den man hat, das ist da ein Hin und Her gewesen. Der andere ist der, dass, wenn ich jetzt das nochmal gehört habe, dass der Joe Biden dort mal wesentlich frischer gewirkt hat, als jetzt bei seinem letzten Auftritt. Zum Beispiel, wo er in der Normandie an den Feierlichkeiten zum Jahrestag von der Landung von der Alliierten teilgenommen hat. Aber der Biden ist amerikanischer Präsident und trotzdem geht er nicht als Favorit in die Debatte, Martin.
Ja, das kann man, glaube ich, schon so sagen. Aber das kann natürlich auch sich wieder positiv für Biden auswirken, dass die Erwartungen nicht so hoch sind. Aber du hast recht, also er ist nicht Favorit unbedingt und er muss tatsächlich, wie wir ja schon sagten, seinen Mann stehen. Du kennst auch das Negativbeispiel, Christoph, wir haben das, glaube ich, schon mal im Podcast erwähnt, 1984, Ronald Reagan, der ja auch schon in vorgerücktem Alter war und in seiner ersten Debatte mit Walter Mondale sehr fahrig, sehr zögerlich, sehr durcheinander, ja nachgerade wirr manchmal wirkte. Und es hieß dann nach dieser Debatte, wow, wenn das alles war und die zweite Debatte genauso schlimm wird, dann hat Mondale vielleicht doch noch eine Chance, an Ronald Reagan dran zu kommen. Aber es kam dann, wie wir wissen, völlig anders. In der zweiten Debatte war Reagan sehr souverän und hat also dann auch die Lacher auf seiner Seite gehabt, als er zu Mondale sagte, also er werde die Jugend seines Kontrahenten nicht gegen ihn ausspielen und auch nicht dessen Mangel an Erfahrung. Und das war natürlich schon sehr lustig und dadurch hat Reagan dann tatsächlich bewiesen, dass er noch voll da ist und dass die erste Debatte eben ein Ausrutscher gewesen sei.
Ja, wo wir zuerst mal über die Debattengeschichte geredet haben, haben wir dort das eingespielt. Zum Donald Trump, hätte er denn auch eine Schwäche?
Mehr als eine, würde ich sagen. Also vor allen Dingen geht es mal darum, dass er sich beherrschen muss. Ja, wenn er so wie bei der ersten Debatte mit Joe Biden 2020 ausrastet, dauernd wieder unterbricht, sich nicht an die Spielregeln hält, dann werden die Leute sagen, ja, okay, das haben wir schon mal gesehen, das wollen wir nicht nochmal sehen, ja. Und natürlich, man muss auch dazu sagen, dass Trump 77 Jahre alt ist und dass er bei seinen Reden auch seltsame Sachen sagt, dass er vom Hundertsten ins Tausendste kommt, dass er dauernd ausschweift, abschweift und so weiter und so fort. Und das alles also schon sehr zusammenhanglos wirkt. Und das darf ihm natürlich am Donnerstagabend in Atlanta nicht passieren, das ist ganz klar.
Was verfolgen denn die beiden für Ziel? Also einerseits der Trump, andererseits der Biden.
Ja, für beide gilt, dass sie den Amerikanern verdeutlichen müssen, dieser Aufgabe im Weißen Haus gewachsen zu sein. Und wie gesagt, da spielt eben tatsächlich doch das vorgerückte Alter von Biden eine Rolle. Helfen könnte ihnen außerdem Sätze und Vorwürfe, die sich einprägen, die dann am nächsten Tag von den Leuten diskutiert werden, die den Zuhörern und Zuschauerinnen im Kopf stecken bleiben. Das wäre natürlich sehr wichtig. Und dass sie eine klare Kante zeigen und sich artikulieren können und auch sagen können, was sie eigentlich vorhaben in den nächsten 4 Jahren. Ich kann nur hoffen, dass es eine Debatte wird, die sachlich bleibt und die uns, den Wählern, ich bin ja auch ein Wähler, ein amerikanischer Wähler, tatsächlich die Wahl erleichtern und dass wir nicht solche Zustände haben werden wie vor 4 Jahren bei eben dieser mittlerweile legendenumwobenen ersten Debatte.
Du hast die Sätze erwähnt, wo sich die Zuschauerinnen und Zuschauer können einprägen. Da haben wir ein Beispiel für so.
Because you know, it is it's just awfully good that someone with the temperament of Donald Trump is not in charge of the law in our country.
Yeah. Because you'd be in jail.
Secretary Clinton.
Das ist natürlich gesessen, dort mal im Jahr 2016 beim Fernsehduell zwischen Donald Trump und Hillary Clinton. Donald Trump hat gesagt, Hillary Clinton sei oder wäre im Gefängnis, wenn er Präsident wäre. Hillary Clinton hat vorher gesagt, dass ein Mann wie der Trump das Gesetz nicht respektiere, nicht ins Weiße Haus gehöre. Kann Joe Biden auch so kurze, einprägsame Sätze platzieren, wie das der Trump 2016 gemacht hat?
Das wäre natürlich auf Sicht seiner Berater und Strategen wahnsinnig gut, wenn er so einen einprägsamen Satz, so einen richtigen Knaller, einen Kracher in der Debatte landen könnte, also einen K.O.-Schlag. Er wird es versuchen, aber Trump wird es natürlich auch versuchen. Und es reicht meines Erachtens nicht aus, wenn Joe Biden am Donnerstagabend Trump einfach als Gefahr für die Demokratie hinstellt. Das hat er ja schon seit Monaten gemacht. Und man muss bezweifeln, ob das tatsächlich bei den Wählern verfängt. Ich will in dem Zusammenhang noch eine brandneue Umfrage aus der Washington Post ins Spiel bringen, die also heute Morgen rausgekommen ist, wonach Wähler in Swing States Joe Biden als eine größere Gefahr für die amerikanische Demokratie betrachten als Donald Trump. Also, das ist natürlich schon irre.
Das ist bemerkenswert. Aber wir lassen trotzdem jetzt noch in eine Rede von Joe Biden, wo er die Sache mit der Demokratie und dem Donald Trump erwähnt.
A defeated former president has made no secret of his attack on our democracy. He said he wants to be a dictator on day one and so much more. He tells supporters he is their revenge and retribution. When in God's name have you heard of another president say something like that? And he promised a bloodbath when he loses again. We have to take this seriously.
Nachdem wir jetzt über die Möglichkeit von einem verbalen Boxmatch, wo uns da allenfalls erwarten könnte, geredet haben, würde ich doch mal die Frage stellen, geht es eigentlich auch um politische Inhalte bei dem Gespräch?
Ja, hoffentlich, Christoph. Also hoffentlich geht es auch um politische Inhalte. Wir haben ja einiges an Sprengstoff hier. Also da wäre zuerst einmal die riesige Debatte um die Abtreibungsfreiheit. Das oberste Gericht hat ja vor 2 Jahren Urteil Roe v. Wade, das also den Amerikanerinnen Abtreibungsfreiheit zugesichert hat, aufgehoben. Seitdem tobt ein wahnsinniger politischer Kampf darum. Das wird auf jeden Fall Teil der Debatte sein. Aber dann haben wir noch 3 andere Themenbereiche, die vorkommen werden. Die Wirtschaft, die Zuwanderung und natürlich die Kriege in Gaza und in der Ukraine.
Zuerst den Krieg. Der Trump sagt, er werde den Dritten Weltkrieg verhindern. Der Dritte Weltkrieg, notabene, wo der Joe Biden im Moment gerade verursacht. Lassen wir rein.
Biden's weakness has led the planet to the edge of nuclear war. I will bring the world glorious new peace and I will make the following statement. I am the only one that can say this, I believe. I know them all and they respect me. They don't respect our country anymore. It's a country that's in decline. But they respect me, and we're going to have it back very soon. We're going to have a great country very soon. But I'll say this. I will prevent World War III. I'm the only one that's going to do it. Before I even arrive at the Oval Office, shortly after we win the presidency, we win. All of us together are going to win. I will have the horrible war between Russia and Ukraine settled. I know them both. I will get it.
Der Trump sagt weiter, wenn er Präsident gewesen wäre in den letzten Jahren, wäre es gerne zu den beiden Kriegen gekommen, sowohl in der Ukraine als auch im Gazastreifen. Stimmt das?
Naja, also wenn man den O-Ton, den wir eben gerade eingespielt haben, genau hinhört, dann hört man, dass Trump also wirklich wie Jesus hier auftritt. Nur er kann den Dritten Weltkrieg verhindern. Nur er. Und natürlich nimmt er den Mund hier ungeheuer voll, ja, vor seinen Anhängern. Tatsächlich hat Joe Biden ja sehr vorsichtig agiert im Krieg mit der Ukraine bisher. Er lieferte nur so viel an Waffen und Munition, dass die Ukraine nicht verliert. Auch hat er bislang vermieden, dass die USA und die NATO direkt involviert wurden. Trump sagt, dass er 24 Stunden nach Amtsantritt den Krieg zwischen Russland und der Ukraine beenden werde. Dazu muss man sagen, dass natürlich völlig fraglich ist, zu welchen Bedingungen dieser Krieg dann enden würde. Für die Ukraine würde das wohl eher düster ausgehen. Ich würde mal davon ausgehen, dass Trump sofort sämtliche Waffen- und Munitionslieferungen an die Ukraine einstellen würde und dass er Kiew versuchen würde zu zwingen, weite Teile des Territoriums aufzugeben. Man muss natürlich dazu sagen, dass Trump Putin bewundert und dass er sich einbildet, dass er mit Putin auf Augenhöhe verhandeln kann und dass Putin ihn respektiert. Daher also Trumps Überzeugung, dass er den Krieg in 24 Stunden beenden könnte. Was Gaza angeht, ist die Sache klar. Trump ist 100% im Lager Israels. Da würden also auch die Waffen weiterfließen und das würde noch schlimmer kommen, als es schon ist. Also ich weiß eigentlich nicht, was er dazu noch sagen könnte. Jedenfalls, was die Außenpolitik angeht, kann sein, dass der Krieg in der Ukraine enden würde, aber zu welchen Bedingungen? Ganz klar.
Dann zu der Wirtschaft. Eigentlich läuft es ja gut in den USA. Was hat denn der Trump zu bieten? Einfach wieder weitere neue Steuersenkungen?
Ja, also ich meine, hier kommt der ganze Fake-Populismus vom Trump zur Sprache. Das ist ja mein Hauptvorwurf an ihn und die Populisten in der Republikanischen Partei, ja, dass sie auf der einen Seite sagen, man müsste denen, die abgehängt worden sind, hier gerade in den alten Rossgürtelstaaten helfen. Man müsste den kleinen Leuten helfen. Auf der anderen Seite wollen sie und Trump voran die Steuern für Reiche und für Unternehmen weiter senken. Ich nenne das ein Fake Populism. Das ist es tatsächlich, ja. Und was Trump natürlich neben diesen Steuersenkungen will, er will einen Einfuhrzoll auf alle Waren, die in die USA eingeführt werden. Das ist natürlich Wahnsinn nach Ansicht von den meisten Ökonomen, dass wir die Inflation hier hochtreiben. Bezahlen werden diese Einfuhrzölle nicht die Europäer und China, sondern wir, die amerikanischen Bürger, weil unsere Waren dann teurer werden. Und was er auch will, was Trump auch will, ist ein Ende der unabhängigen Notenbank. Er will die Fed an die Kandare nehmen, weil er natürlich verhindern möchte, dass die Fed, wenn es zu einer neuen inflationären Schraube kommt, die Zinsen weiter oder wieder anhebt Und wir hätten dann ein Ende der unabhängigen Notenbank. Man muss dazu sagen, dass die meisten US-Konzernführer, obwohl sie eigentlich Republikaner sind, Trump misstrauen. Sie fürchten, dass seine Rezepte der Wirtschaft schaden könnten und haben vor allem Angst vor hohen Einfuhrzöllen. Es ist interessant, dass anscheinend die Kapitäne der 500 größten Unternehmen in den USA so gut wie nicht an Trump gespendet haben bisher, also kaum Geld spenden oder gar keine. Und das zeigt eigentlich, wo sie stehen.
Vor kurzem hat ja der Trump die Wirtschaftsbosse getroffen, hinter verschlossenen Türen. Sie ist dann doch das eine oder andere durchgesickert. Angeblich sagen die Konzernführer entsetzt gewesen. Wieso?
Ja, es gibt mehrere Quellen dafür. Also mehrere dieser Industriekapitäne und Wirtschaftsführer sagten, dass Trump völlig zusammenhanglos geredet habe, dass er überhaupt keinen Sinn gemacht habe, was er gesagt hat, dass er gar nicht auf die Probleme wirklich eingegangen ist. Die sind wirklich erschrocken nach dem, was sie da gehört haben.
Der Biden scheint bei den Wirtschaftsfragen berechenbar zu sein, oder Martin?
Ja, das stimmt. Aber auf der anderen Seite ist natürlich so, dass die Biden-Administration uns seit Monaten und Monaten sagt, die Inflation gehe runter und alles sei wunderbar. Das mag ja im Großen und Ganzen so sein, aber mir geht es natürlich auch wie allen anderen amerikanischen Wählern, wenn ich in den Supermarkt gehe, dann sehe ich, dass die Preise im Vergleich zu 2020 um 20% hochgegangen sind im Schnitt. Und darauf muss Biden am Donnerstag auch mal eine klare Antwort haben. Also das sind schon Ängste der Bürger, die einfach sehen um sich herum, wie teuer alles geworden ist. Und da sind die beiden Leute bisher meiner Ansicht nach nicht einfühlsam genug gewesen.
Dann kommen wir noch zur Zuwanderung. Das ist ja das Lieblingsthema von Donald Trump.
Ja, das ist es tatsächlich. Also ich muss mir manchmal überlegen, ob ich wirklich in dem Land lebe, das Donald Trump zeichnet. Nämlich das Land, das er zeichnet, ist also eine Hölle, wo also Sans-Papier mir den Kopf einschlagen und andere Minderheiten mein Auto klauen, wo ich nachts nicht mehr auf die Straße gehen kann, wo alles am Zusammenbrechen ist, wo die Brücken zusammenbrechen, die Straßenlöcher haben. Also es ist ein Amerika, in dem ich so nicht leben möchte. Aber Trump hat ja da auch ein Rezept dagegen. Er will eine Massenausschaffung von 11 Millionen Sans-Papier. Man kann sich kaum vorstellen, wie das klappen soll. Man müsste ja die Nationalgarde, die Polizei und vielleicht sogar die Armee in die Großstädte schicken, um diese Menschen zusammenzutreiben und dann an die Grenze zu bringen. Und wohin dann mit ihnen? Also das ist alles sehr, sehr, sehr seltsam. Aber Trump behauptet, er könne das tun. Und das könnte in der Debatte am Donnerstag auch ein Problem für Trump werden, wenn er das Ganze überzeichnet und den Leuten ein Amerika vorführt, in dem sie so sicher nicht leben, dann werden die Leute sagen, ja, er spinnt. Also das, was ich eben am Anfang sagte, ja, ich lebe hier in einer kleinen Stadt in den USA und muss nicht Angst haben bei jeder meiner Bewegungen den ganzen Tag über, dass mir jemand das Auto klaut und so weiter und so fort. Also da muss Trump sich tatsächlich in Acht nehmen, dass er nicht völlig überzeichnet am Donnerstag.
Aber er bringt es fertig, die Sache immer wieder geschickt umzudrehen und dem verspricht er, dass alles besser wird.
And together we will make America powerful again. We will make America wealthy again. We will make America strong again. We will make America proud again. We will make America safe again. We will make America free again. And we will make America great again. Thank you. God bless you all. Thank you. Thank you, Pennsylvania.
Das ist nochmal der Donald Trump, sie bis im Auftritt in Philadelphia. Apropos Trump, es gibt Meldungen, dass er an der Debatte bekannt geben wird, wer sein Vizekandidat ist.
Das wäre natürlich ein medialer Coup, ganz klar. Dann würde er die News einmal mehr bestimmen, wenn er das tatsächlich kurz vor der Debatte machen würde. Und wie du weißt, Christoph, stehen also wohl in der engeren Auswahl der Senator Marco Rubio aus Florida, dann J.D. Vance, ein Senator aus Ohio, und der Gouverneur von North Dakota, Doug Burgum. Ich habe noch eine ganz andere Vermutung. Und wenn meine zutreffen würde, dann sollte das den beiden Leuten echt Angst machen. Wenn ich Trump wäre, dann würde ich als meinen Vize den Gouverneur von Virginia, Glenn Youngkin, nehmen.
Wieso?
Weil er sehr ruhig rüberkommt, weil er immerhin in Virginia das Gouverneursamt gewonnen hat, obwohl der Staat eigentlich mehrheitlich demokratisch ist. Er ist sehr präsentabel, er ist sehr gut im Fernsehen und er jagt vor allen Dingen den Leuten keine Angst ein. Er war also in dem Kontext dann doch eher auch ein Kontrast zu Trump. Und das wäre in meinen Augen der größte Vize-Coup, den Trump am Donnerstag sich leisten könnte.
Ja, eben, er hat auch immer, Lenny Ankin, gewisse Distanz beibehalten zum Trump. Und die anderen drei, die sind zuerst eigentlich Trump-Kritiker gewesen vor ein paar Jahren. Mittlerweile aber stehen sie sehr loyal zum Donald Trump.
Das ist richtig. Wenn man sich anhört, was J.D. Vance und Marco Rubio und auch Doug Burgum vor Jahren über Trump gesagt haben, dann wundert man sich, dass sie heute überhaupt in seiner Nähe geduldet werden. Alle drei haben ihn also wirklich für einen Idioten gehalten, einen Übertreiber, jemand, der nicht ernsthaft ist und so weiter und so fort. Aber zwischenzeitlich ihre Meinung geändert, so wie eben auch die gesamte Republikanische Partei ihre Meinung über Donald Trump geändert hat.
Am Ende dieser Debatte können sich viele Amerikaner einfach auch fragen, ist der Biden zahlt und der Trump zu verrückt? Und was denn? Dürfen die Leute denn einfach zuhause bleiben am Wahltag?
Das kann natürlich sein, dass die Wahlbeteiligung zurückbleibt, weil die Kandidaten nicht sehr attraktiv sind. Vielleicht, Christoph, könnten auch Drittparteien in Maßen davon profitieren, von diesem Überdruss, also RFK Jr., dann die Libertarier, dann die grüne Präsidentschaftskandidatin Jill Stein. Wir wissen es einfach nicht, aber ich könnte mir schon vorstellen, wenn die beiden Debatten nicht sehr gut laufen, dass manche Amerikaner sagen, mein Gott, was haben wir hier für eine Auswahl? Ich will keinen der beiden wählen und ich bleibe am Wahltag tatsächlich zu Hause.
Debatte fährt an, ein bisschen mehr als 24 Stunden. Martin, was machen die beiden und Trump jetzt noch?
Ich denke, bei Joe Biden ist das relativ einfach zu beantworten. Der wird weiterhin seine Vorbereitung machen in Camp David. Ich nehme an, dass man nochmal die Debatte durchspielen wird dort. Bei Trump würde ich sagen, ja, der ist am Telefon, der wird seine Social Media Threads bedienen und ansonsten wenig machen, um sich tatsächlich auf die Debatte vorzubereiten.
Trotzdem, ich erinnere das alles natürlich an einem Fußballmatch bei der Europameisterschaft, wie das Achtelfinale zwischen der Schweiz und Italien, wie auch immer. Danke vielmals, bis dahin, Martin.
Dank dir, Christoph.
Wir kommen zum Schluss zu unserer Rubrik Q&A. Sie fragen, wir antworten. Wir haben heute eine Frage von Cyril Bossert. Er will wissen, wie wahrscheinlich dass es ist, dass der Biden noch ausgewechselt wird. Die Frage wird dann relevant, wenn der Biden in dieser Debatte sollte versagen, dass er einen grossen Fehler macht, dass er anfängt haspeln oder tatterig auftretet, dass er seine Leute, seine Zuschauerinnen und Zuschauer nicht überzeugen kann. Martin, wie siehst du das?
Wow, das ist eine wirklich, wirklich tolle Frage. Eigentlich würde ich Herrn Bossert antworten, das ist nur möglich, also eine Auswechslung wäre nur möglich, wenn die Delegierten, die Joe Biden ja bei den Vorwahlen hinter sich gebracht hat, von ihm abrücken. Das heißt, der Biden müsste sagen, ja, ich bin tatsächlich zu alt, ich schaffe das nicht mehr und ich gebe meine Delegierten frei. In dem Szenario könnten diese Delegierten sich dann auf einen anderen Kandidaten einigen und Biden wäre nicht mehr Präsidentschaftskandidat der Demokraten. Aber da müsste also schon einiges passieren. Nehmen wir an, bei der Debatte am Donnerstag hätte Biden nicht nur einen, wie man sagt, Senior Moment, sondern gleich 4 oder 5 und würde also völlig versagen und die Panik in der Partei würde ins Unermessliche steigen. Dann wäre das vielleicht ein Szenario, das zum Tragen kommen könnte.
Und weiter möchte Cyril Bossert noch wissen, ob Demokraten überhaupt eine Chance haben, wenn es den beiden nicht auswechselt, also wenn es beim beiden bleibt, wenn man eigentlich annimmt.
Ja, ich glaube schon. Ich meine, wenn man die Umfragen sieht, die beiden, also Trump und Biden, sind gleich auf. Ich glaube schon, dass Joe Biden eine Chance hat. Aber wie du weißt, Christoph, ich habe seit Monaten in unserem Podcast die Ansicht vertreten, es wäre besser gewesen, wenn Joe Biden diese neuerliche Kandidatur nicht angestrebt hätte, wenn ein jüngerer Kandidat die Demokraten vertreten hätte. Aber ich würde trotzdem sagen, es gibt auch mit Joe Biden eine Chance, diese Wahl zu gewinnen. Und natürlich steht unwahrscheinlich viel auf dem Spiel bei dieser Wahl im November.
Mhm. Martin, danke vielmals für die Beantwortung von den Fragen von Cyril Bossert. Wenn Sie auch eine Frage haben, schreiben Sie uns ein Mail. Wir freuen uns über Ihr Interesse. Unsere Mailadresse ist podcasts@tamedia.ch, podcasts mit einem S am Schluss, @tamedia.ch. Martin, nochmal merci vielmals und tschüss nach Charlottesville.
Ja, danke Christoph, adieu nach Zürich, bis bald.
Das war eine neue Folge von «Alles klar, Amerika» am USA-Podcast vom Tagesanzeiger, am Bund, der Berner Zeitung, der Baz und allen anderen Tamedia-Titeln. Danke vielmals für Ihr Interesse. Sie hören uns in einer Woche wieder, dann rede ich mit Tina Campin in Birmingham, Alabama. Am Mikrofon in Charlottesville, Virginia, ist Martin Kilian. Für die Produktion verantwortlich sind Sarah Spreiter und Laura Bachmann. Und mein Name ist Christoph Münger. Bis zum nächsten Mal.